SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Sarah Sassou. Schönen guten Tag. In ganz Deutschland wird heute der Pogromnacht im Jahre 1936 gedacht. In der Hauptstadt geht es natürlich auch weiterhin um den Zeitplan für die Neuwahlen. Und im Interview der Woche Verkehrsminister Volker Wissing. Diese und weitere Themen hören Sie hier in der SR Info Bilanz auf SR Kultur bis 13 Uhr. Schön, dass Sie dabei sind.
SR Info.
Wann wird neu gewählt? Diese Frage treibt Deutschland gerade um. Es ist klar, so eine Wahl organisiert man nicht mal so nebenbei. Die Bundeswahlleiterin, die ist auch skeptisch und warnt davor, den Termin nicht zu überstürzen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund erklärte, die Vorbereitungen würden einfacher, je früher der Wahltermin bekannt sei. Aus Berlin, Gabor Hallasch.
Deutschland wählt neu. Nur wann?
Über den Termin sollten wir möglichst unaufgeregt diskutieren,
sagt der Bundeskanzler und deutet damit an, er ist gesprächsbereit.
Es wäre gut, wenn nun im Bundestag unter den demokratischen Fraktionen eine Verständigung darüber erreicht wird, welche Gesetze noch in diesem Jahr beschlossen werden können. Diese Verständigung könnte dann auch die Frage beantworten, welcher Zeitpunkt dann der richtige ist, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen.
Er bietet also eine Art Deal an. Die Opposition hilft ihm, Gesetze zu beschließen, und dann ließe sich auch über den Wahltermin reden. Aber Scholz spricht weder über einen konkreten Termin noch darüber, welche Projekte er noch durchs Parlament bringen will. Aber so leicht macht die CDU nicht mit, sagt Generalsekretär Carsten Linnemann im ZDF.
Ich finde es gut, dass etwas Bewegung in die Sache kommt, aber wir bleiben dabei. Wir brauchen einen Termin für die Vertrauensfrage, und zwar in den nächsten Tagen. Und dann haben wir auch einen Termin, spätestens wann die Wahl stattfindet. Und dann können wir auch miteinander reden, vorher nicht.
Doch zu große Eile könnte ein Problem sein, das schreibt die Bundeswahlleiterin an den Bundeskanzler. Sie warnt, die Zeit könnte zu knapp werden. Sie sehe eine Gefahr. Wahlunterlagen könnten fehlen, Wahlvorstände nicht ausreichend geschult sein. Das alles könne das Vertrauen in die Wahl verletzen. Da stimmt der Kanzler zu.
Der Wahltermin ist kein rein politisch festzusetzendes Datum. Er muss auch den Anforderungen der Bundeswahlleiterin genügen, um eine ausreichende Zeit für die Organisation einer fairen und demokratischen Wahl zu berücksichtigen.
Aber egal wann gewählt wird, der Wahlkampf hat begonnen.
Ich bin hier bei Freunden in der Küche,
sagt Robert Habeck, Wirtschaftsminister und Vizekanzler. Per Videobotschaft verkündet er, dass er antritt.
Ich bin bereit, meine Erfahrung, meine Kraft und meine Verantwortung anzubieten. Wenn Sie wollen, auch als Kanzler.
Dass die Ampel gescheitert ist, weiß auch Robert Habeck, glaubt aber trotzdem, so sagt er es in den Tagesthemen, dass alles möglich ist.
Aber natürlich, das weiß ich, wir starten von denkbar schlechten Bedingungen aus. Die Umfragen sind schlecht, es gibt einen großen Vertrauensverlust, auch in meine Person. Und alles, was jetzt passiert ist, ist ein Arbeitsauftrag. Man muss sich das Vertrauen erarbeiten.
Deutschland wählt neu. Einer, der das gerne verhindert hätte, ist Volker Wissing. Er ist gerade aus der FDP ausgetreten und Verkehrsminister geblieben, weil, so sagte er es im ARD-Interview der Woche, erst das Land komme und dann die Partei.
Dieses ständige Rufen nach Neuwahlen ist in Deutschland zunehmend ein Problem. Es ist schon zu einer Selbstverständlichkeit geworden, wenn Regierungen sich nicht zusammenraufen können, wenn sie ihre Kompromissfähigkeit nicht mehr unter Beweis stellen, dass man sagt, dann muss neu gewählt werden.
Volker Wissing fordert von der Union, wichtige Gesetze zu unterstützen. Dabei geht es auch um das Deutschland-Ticket. Aber egal wann, die Neuwahl wird kommen.
Für mich ist das so, dass wir hier ein großes demokratisches Fest haben. Und das gelingt am besten, wenn alle gemeinsam zur Party schreiten.
So sieht es der Bundeskanzler. Aber wann die Party oder besser gesagt die nächste Bundestagswahl stattfindet, darüber wird weiter gestritten. Nächste Woche schon wieder im Bundestag.
Auch wenn der Termin noch nicht feststeht, fangen die Vorbereitungen für die Neuwahlen dann schon mal an. Die Wahlleiter von Bund und Ländern, die kommen am Montag deswegen zusammen. Das hat die Bundeswahlleiterin angekündigt. Das ganze Interview mit Volker Wissing, das hören Sie später hier in der Sendung. In der Nacht des 9. November 1938 brannten in Deutschland Synagogen und jüdische Geschäfte. Jüdinnen und Juden wurden getötet, geschlagen, verschleppt. Deutschlandweit wurden rund 1400 Gebetsräume und Synagogen zerstört. Heute nun jährt sich das Novemberpogrom zum 86. Mal, und an vielen Orten in Deutschland wird der Opfer gedacht. Jan-Frederik Willems berichtet.
Für den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, ist die Erinnerungskultur in Deutschland auf einem guten Weg.
In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lobte Schuster, dass es regional und überregional viele Gedenkveranstaltungen zu den Novemberpogromen gebe. Aus diesem Gedenken müsse allerdings auch ein Bewusstsein für den Antisemitismus von heute erwachsen. Unter anderem kritisiert Schuster, dass es zu wenig Geld für KZ-Gedenkstätten gebe. Besonders ein Land wie Deutschland müsse wegen seiner Geschichte aber die Mittel dafür aufbringen, auch wenn es schwer sei, so Schuster. Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth fordert, den Gedenkstätten den Rücken zu stärken. Sie müssten gegen die zunehmenden Angriffe von Rechtsextremen und Geschichtsleugnern verteidigt werden, sagte Roth. Bei den sogenannten Novemberpogromen zwischen dem 7. und 13. November 1938 wurden in Deutschland hunderte Jüdinnen und Juden ermordet oder in den Suizid getrieben. Zehntausende wurden in die Konzentrationslager deportiert. Hunderte jüdische Geschäfte, Wohnungen und Synagogen wurden verwüstet.
Der 9. November ist ja einerseits der Jahrestag für die Reichspogromnacht, andererseits ist es auch der Jahrestag, als in Berlin die Mauer fiel. Das war im Jahr 1989 und auch dazu gab es heute in der Hauptstadt eine Gedenkfeier. Belutschistan, das ist eine Provinz im Südwesten von Pakistan. Sie grenzt an Iran und Afghanistan und die Menschen, die in diesem Gebiet leben, die fühlen sich aber keinem dieser Staaten so richtig zugehörig. Sie organisieren sich in Stämmen. Und obwohl Belutschistan reich an Bodenschätzen ist, sind die Menschen dort bettelarm. Es gibt aber viel Konfliktpotenzial und ständig Angriffe mit Verletzten und Toten und auch jetzt wieder. Ein Sprengsatz ist an einem Bahnhof explodiert, Peter Hornung berichtet.
Die Bombe ging hoch, als gerade zahlreiche Passagiere auf einen Zug warteten. Fernsehbilder zeigen Gepäck und Trümmer, die auf dem Bahnsteig verstreut sind. Ein Dach ist eingestürzt. Helfer tragen Tote und Verletzte weg. Vor dem Bahnhof stehen Krankenwagen. Der Polizei zufolge seien einige der Schwerverletzten später im Krankenhaus gestorben. Die Zahl der Opfer könne noch weiter steigen. Zu dem Anschlag bekannt hat sich eine Gruppe von Separatisten, die sogenannte Befreiungsarmee von Belutschistan. Demnach habe ein Selbstmordattentäter einen Anschlag gegen Soldaten verübt, die sich gerade am Bahnhof aufhielten. In der Provinz Belutschistan im Südwesten Pakistans kommt es immer wieder zu Anschlägen, die sich oft gegen Sicherheitskräfte der pakistanischen Zentralregierung richten.
Nach der US-Wahl hat der designierte Präsident Trump seine erste Personalentscheidung getroffen und Susan Wiles zur Stabschefin ernannt. Sie gilt als enge Vertraute und leitete bereits mehrere Wahlkämpfe für Trump. Und da sind noch mehr heiße Kandidaten für Posten in der künftigen Trump-Präsidentschaft, weiß Washington-Korrespondent Ralf Borchardt.
Immer wenn es in Donald Trumps Wahlkampfteam um Außen- und Sicherheitspolitik ging, hatte sein Wort Gewicht. Richard Grenell gilt als Anwärter für das Amt des Außenministers oder des nationalen Sicherheitsberaters. Beim Nominierungsparteitag der Republikaner Ende Juli formulierte Grenell als Schlüsselsatz:
It's time to put America first.
Es ist Zeit, Amerika an erste Stelle zu setzen.
The reason the world is on fire,
die Welt stehe in Flammen, weil Präsident Biden schwach sei, erklärte Grenell.
Is because President Biden is weak.
Donald Trump dagegen sei mutig und widerstandsfähig. Seine Gegner im In- und Ausland würden jetzt mit Angst und Ehrfurcht seiner Rückkehr entgegensehen.
They stand in fear and awe at the thought of his return.
In Berlin erinnern sich manche an Äußerungen dieser Art. Richard Grenell war von 2018 bis 2020 US-Botschafter in Deutschland. Dabei waren in Trumps erster Amtszeit Rechtsaußen-Trumpisten wie Grenell noch eher die Ausnahme. Damals hatten noch viele vergleichsweise moderate Republikaner Einfluss, sagt der deutsche Historiker Thomas Zimmer, der an der Georgetown-Universität in Washington lehrt.
Diesmal wird das anders sein. Diesmal wird Richard Grenell nicht mehr, sagen wir mal, so am rechten Rand des außen- und sicherheitspolitischen Establishments stehen, sondern das ist die neue Ausrichtung. Das sind die Figuren, auf die wir uns einstellen müssen. Selbst erklärte Trumpisten, die kein Interesse an der liberalen Wertegemeinschaft haben. Das wird anders als in der ersten Trump-Präsidentschaft.
Für das Amt des Verteidigungsministers ist Mike Pompeo im Gespräch, früherer CIA-Direktor und Außenminister. Auch er einer der wenigen Amtsträger, die Trumps erste Präsidentschaft ohne Streit und Rauswurf überstanden haben. Jetzt war Pompeo im Wahlkampf-Endspurt Vorredner bei Trumps Auftritt in Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania. Ich war stolz, in Präsident Trumps Team zu sein. Ich habe jeden Tag mit ihm gesprochen, so Pompeo im Rückblick auf die erste Amtszeit. Vor allem sei er stolz darauf, dass sich Amerika nie für sein Verhalten in der Welt entschuldigt habe. Nicht ein einziges Mal. Eine Einschränkung gilt allerdings für alle Namen, die für Posten gehandelt werden. Donald Trump ist unberechenbar, also immer für Überraschungen gut. Er könnte auch einen Senator wie Tom Cotton aus Arkansas, einen Abgeordneten wie Michael Waltz aus Florida für das State Department oder das Pentagon benennen. Oder wie schon in der Vergangenheit Unternehmer ins Kabinett holen. SpaceX- und Tesla-Chef Elon Musk war schon im Wahlkampf eng an Trumps Seite. Musk wird wohl gar keinen Kabinettsposten wollen, sondern eher als Berater weiter Einfluss ausüben. Der Historiker Zimmer sagt,
Elon Musk interessiert nur, was macht eine Regierung, was macht ein Staat für mich, für meine Unternehmen.
Ähnliches gilt nach Zimmers Worten auf politischer Ebene für Trump und dessen möglichen Außenminister Grenell. Nur Trumps Eigeninteresse zählt.
Er hat eine Präferenz für starke Herrscher und er hat eine Präferenz für Staaten, die ihm persönlich freundlich gesinnt sind. Und insofern gibt es dann für jemanden wie Grenell gar keinen Grund, Deutschland gegenüber freundlich diplomatisch zu sein. Es sei denn, Deutschland verhält sich so, dass es es in Anführungszeichen verdient hat, freundlich behandelt zu werden.
Gleich hier in der SR-Infobilanz am Mittag auf SR Kultur. Volker Wissing, er sorgte nach dem Ampelaus für eine Überraschung, weil er aus der FDP austrat und in der Regierung geblieben ist. Im Interview erklärt er gleich warum, nach den Meldungen mit Denise Friemann.
Das Team des designierten US-Präsidenten Trump bereitet offenbar bereits den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen vor. Das berichtet die New York Times. Außerdem wolle Trump mehrere Naturschutzgebiete verkleinern, um weitere Bohrungen und Bergbau zu ermöglichen. Darüber hinaus wird erwartet, dass Trump eine Ausnahmeregelung aufhebt, die es Kalifornien und anderen Bundesstaaten erlaubt, strenger gegen Umweltverschmutzung vorzugehen. Das US-Justizministerium wirft dem Iran vor, die Ermordung des Republikaners Donald Trump geplant zu haben. Einer Anklageschrift des Justizministeriums zufolge war das Motiv Rache für die Tötung des iranischen Top-Generals Soleimani. Donald Trump war in seiner ersten Amtszeit als US-Präsident aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen, hatte neue Sanktionen gegen das Land verhängt und die iranische Revolutionsgarde als Terrororganisation eingestuft. 2020 hatte das US-Militär auf Trumps Anweisung den iranischen General Qasem Soleimani mit einem Drohnenangriff getötet. Die ukrainische Hafenstadt Odessa ist in der vergangenen Nacht von russischen Drohnen angegriffen worden. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden zwei Hochhäuser, mehrere kleine Wohngebäude sowie Lagerräume getroffen. Dabei sei eine Frau getötet und 13 weitere Menschen verletzt worden. Der Angriff löste ein Feuer aus, das auch noch 10 Autos zerstörte und weitere beschädigte.
SR Info. Das Interview der Woche.
Das Ampelaus, wirklich überrascht hat es ja nicht. Als dann diese Woche klar war, jetzt ist die Koalition zerbrochen, hatte das natürlich Folgen und eine überraschende Wendung. Verkehrsminister Volker Wissing, ursprünglich FDP-Politiker, ist im Amt geblieben, weil er seine Partei verlassen hat. Warum er so entschieden hat und was er über seine ehemalige Partei denkt, erzählt er Hauptstadtkorrespondent Jan Bobnikschas im Interview der Woche.
Die Ampelkoalition ist auseinandergebrochen, die FDP ist draußen, aber ein FDP-Minister ist zur großen Überraschung in der Regierung geblieben. Volker Wissing, Verkehrsminister und jetzt auch noch zuständig für Justiz, ist dafür sogar aus seiner Partei ausgetreten. Und darüber wollen wir mit ihm sprechen. Mein Name ist Jim Bobnikschas.
Und ich bin Jan Zimmermann. Hallo Herr Wissing.
Ich grüße Sie.
Sie waren einer der Architekten der Ampelkoalition im Bund und haben sich die vergangenen Jahre immer wieder für die Ampel stark gemacht. Wie sehr schmerzt es Sie, jetzt vor diesem Scherbenhaufen zu stehen, zu sehen, dass dieses Projekt im Bund gescheitert ist?
Mich schmerzt das sehr, weil unsere Demokratie dadurch um eine Chance und Option ärmer geworden ist. Und ich habe es immer als meinen Auftrag gesehen, unsere Demokratie lebendig zu halten und sie zu bereichern. Wir müssen sehen, dass bei aller Unterschiedlichkeit der Parteien, auch bei allen Kämpfen, die in der Gesellschaft argumentativ ausgefochten werden, am Ende immer eine stabile Regierung stehen muss, die unser Land im Inneren zusammenhält und nach außen stark vertritt. Das, was hier passiert ist, das Auseinanderbrechen einer Koalition aus demokratischen Parteien, macht unser Land nicht stärker.
Für Sie selbst hat sich ja auch sehr viel verändert. Sie haben Ihre FDP-Kollegen in der Regierung verloren und Sie haben auch Ihre Partei verloren, beziehungsweise sind ausgetreten nach 26 Jahren, wo Sie auch immer zuletzt in sehr bedeutenden Positionen waren. Wie schwer ist Ihnen dieser Schritt am Ende gefallen?
Das ist ein schwerer Schritt, zumal ich als Landesvorsitzender ja noch in der Führungsverantwortung stand. Aber am Ende war es nicht möglich, im Regierungsamt zu bleiben und gleichzeitig Parteimitglied zu sein, ohne dass ich eine Belastung für meine Partei geworden wäre. Ich konnte mich aber auch nicht gegen das Regierungsamt entscheiden, weil nach meiner tiefen Überzeugung immer zuerst das Land kommen muss und dann die Partei.
Es ging nicht anders. Die Verantwortung steht vor der Partei. Christian Lindner sieht das ja offenbar anders.
Das ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen Dinge unterschiedlich beurteilen. Schauen Sie, ich habe 2016 Verantwortung übernommen in Rheinland-Pfalz, auch in einer Ampelkoalition. Und alles, was wir an Problemen damals in Rheinland-Pfalz hatten, sind die gleichen Probleme, die wir auch in Berlin hatten. Unterschiedliche Parteien aus unterschiedlichen politischen Lagern, keine Erfahrung in der Zusammenarbeit. Für mich war das alles nichts Neues in Berlin. Und es ist auch nicht so, dass das in Berlin sich anders dargestellt hätte als im Land.
Und warum hat es dann auf Bundesebene nicht funktioniert? Liegt es an den Menschen dann, die dann tatsächlich da zusammensitzen, zusammenarbeiten müssen, dass das dann menschlich nicht funktioniert? Oder was ist der Grund?
Der Faktor Mensch spielt in der Politik immer eine große Rolle. Gleichzeitig hat man hier auf Bundesebene den Fehler gemacht, dass man zu lange an einem Oppositionsschema festgehalten hat, die Unterschiede der Parteien permanent nach außen zu kommunizieren.
Sie meinen die FDP?
Das haben viele gemacht. Ich bin selbst Opfer gewesen, auch von Angriffen aus anderen Koalitionsfraktionen. Es ist einfach kein Weg gefunden worden, Probleme gemeinsam schnell abzuräumen.
Sie haben auch gesagt, der Kanzler hätte Sie persönlich gefragt, ob Sie bleiben wollen. Und Sie haben sich ja offensichtlich dafür entschieden, Olaf Scholz zu folgen und nicht mehr Christian Lindner.
Der Kanzler hat mich gefragt, ob ich bereit bin, das Amt weiter auszuüben. Und jeder, der mich ein bisschen kennt und mit mir zusammengearbeitet hat, kann nicht verwundert sein, dass ich das bejaht habe. Mit Staatsämtern spiele ich nicht. Es kommt für mich nicht in Betracht, dass ich eine übernommene Verantwortung für 5 Jahre einfach so aufgebe, weil ich jetzt lieber was anderes mache. Das kann ich nicht. Und deswegen habe ich damals das durchgezogen, auch wenn man mir unlautere Motive unterstellt hat, die teilweise sehr verletzend waren. Aber mir ging es nur um die Sache und nur um die Verantwortung gegenüber dem Staatsamt. Ich habe einfach einen sehr großen Respekt davor, wenn der Souverän einem diese Aufgabe überträgt, und finde, dass dieses schnelle Zurückziehen aus solchen Aufgaben schwierig ist.
Haben Sie denn Verständnis für die Entscheidung des Kanzlers, Lindner als Finanzminister zu entlassen?
Ich glaube, ich sollte diese Dinge nicht bewerten. Der Bundeskanzler hat dazu ja sehr klar Stellung bezogen.
Aber es ist natürlich eine wichtige Frage, die gerade besprochen wird und die viele umtreibt. Ist Christian Lindner schuld am Aus der Ampel?
Auch die Frage von Schuldzuweisungen ist nicht meine Rolle. Ich bin auch nicht jetzt in eine Gegnerschaft zur FDP getreten und möchte auch der Partei nichts erschweren. Klar ist, der Wille zum gemeinsamen Handeln in dieser Koalition nicht mehr gegeben war. Mich hat das sehr geschmerzt, dass zu stark in der Öffentlichkeit Konfrontation gesucht worden ist. Und irgendwann hat man sich sehr intensiv immer wieder daran festgehalten, dass man anderer Auffassung ist, und hat sich dann immer wieder der eigene Meinung vergewissert. Aber die Frage, wie machen wir es denn jetzt gemeinsam, wie lösen wir es denn jetzt gemeinsam, die ist immer weiter in den Hintergrund geraten. Und je weiter die Legislaturperiode sich dem Ende neigte, umso geringer war offenbar die Bereitschaft zum Kompromiss.
Meinen Sie Christian Lindner? Weil die anderen beiden wollten ja noch weitermachen, Habeck und Scholz.
Ich meine jetzt damit nicht eine einzelne Person. Nur mein Wunsch und mein Ziel wäre es eben gewesen, dass alle beisammenbleiben und sich einbringen.
Die einen loben ihre Entscheidung, in der Regierung zu bleiben, zollen ihnen dafür Respekt. Andere wiederum kritisieren sie dafür, werfen ihnen indirekt vor, an ihrem Amt kleben zu wollen oder auch ihre Partei zu verraten. Trifft sie sowas?
Das sind diese üblichen Phrasen, die man dann so auf den Tisch legt, um so eine Entscheidung zu bewerten. Das finde ich an der Stelle einigermaßen albern, denn wenn ich mir es hätte bequem und einfach machen wollen, dann hätte ich geräuschlos mit meinen Ministerkollegen aus dem Amt aussteigen können. Dann wäre das alles etwas, ich sag mal, weniger anstrengend gewesen in den letzten Tagen. Schauen Sie, dieses ständige Rufen nach Neuwahlen ist in Deutschland zunehmend ein Problem. Es ist schon zu einer Selbstverständlichkeit geworden, wenn Regierungen sich nicht zusammenraufen können, wenn sie ihre Kompromissfähigkeit nicht mehr unter Beweis stellen, dass man sagt, dann muss neu gewählt werden. Aber auch nach Landtagswahlen, wenn die Wahlergebnisse einen nicht zufriedenstellen, kommt der Ruf nach Neuwahlen. Das ist übrigens kein deutsches Phänomen. Wir hatten das auch in Italien, wir haben es in Frankreich, wir hatten es in den Niederlanden, in Großbritannien. Das ist inzwischen ein Problem der westlichen Demokratien. Und schauen Sie, alle, die das bisher gemacht haben, nach Neuwahlen zu rufen, waren hinterher bitter enttäuscht. In Frankreich ging es schief. In Italien aus Sicht vieler auch. In den Niederlanden waren die Schwierigkeiten hinterher größer als vorher. Ich habe mit Kollegen gesprochen in den Niederlanden, die erst die Neuwahlen befürwortet haben und hinterher froh gewesen wären, wenn sie nochmal an den vorherigen Kabinettstisch zurückkehren könnten, um vielleicht doch einen Kompromiss zu erarbeiten. Es hat einen Sinn, dass in unserem Grundgesetz die Legislaturperiode vorgegeben ist. Man regiert nicht so lange, bis man sich nicht mehr einig ist, sondern man regiert für eine Legislaturperiode. Und ich würde auch sagen, dass dieses ständige Schielen auf Umfragen auch die Öffentlichkeit und vor allen Dingen auch die Politik zunehmend belastet. Ich hatte von einem Kollegen gesagt bekommen, die Ampel habe ihre Legitimation verloren. Das sehe man an den Umfragen. Das ist Unsinn. Eine Regierung behält ihre Legitimation für 4 Jahre, egal wie die Umfragen sich entwickeln. Umfragen sind keine Wahlen und Umfragen relativieren auch nicht Wahlergebnisse. Da ist schon etwas aus den Fugen geraten und ich will durch meine Haltung auch einen Beitrag leisten, dass sich das wieder einrenkt.
Jetzt hat der Kanzler den 15. Januar vorgeschlagen, um die Vertrauensfrage zu stellen. So plant er das und dann wären Neuwahlen, so vermutlich im März. Ist das zu spät, wie die Opposition sagt?
Diese Debatte, die die Opposition jetzt führt, ist ja schon wieder ein Ausdruck dessen, dass man quasi versucht, mit Neuwahlen Politik zu machen. Neuwahlen sind eine absolute Ausnahme in unserer Verfassung und sie werden nicht dann durchgeführt, wenn die Opposition das wünscht, sondern wenn der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt. Das ist bewusst vom Grundgesetz so angelegt, dass es in seinen Händen liegt. Und insofern halte ich das jetzt für wichtig, dass die jetzige Situation sich, jetzt muss ja auch einiges verändert werden innerhalb der Regierung und der Bundeskanzler dann eben eine Entscheidung trifft, die ihm zusteht und die ihm auch nach der Verfassung zugewiesen ist. Und wir sollten jetzt nicht in dem Wechselspiel zwischen Opposition und Regierung diese Frage des Wahltermins zu einem Politikum machen. Das ist übrigens für die Bürgerinnen und Bürger viel wichtiger, dass die Gesetze, die jetzt verabschiedet werden müssen, auch bei den nicht klaren Mehrheitsverhältnissen im Parlament sachlich entschieden werden.
Aber was erwarten Sie jetzt als Mitglied der Regierung, einer Regierung, die aktuell keine Mehrheit im Bundestag mehr hat, konkret von der Opposition, vom Oppositionsführer?
Man muss in einer solchen Situation beispielsweise Gesetze verabschieden, die nicht aufgeschoben werden können. Das sind Dinge, die an bestimmte Fristen gebunden sind oder Dinge, die zum Jahresende eben einfach im Bundesgesetzblatt stehen müssen. Ich erwarte, dass alle sich konstruktiv verhalten und prüfen, ob sie unter sachlichen Gesichtspunkten, unter Außerachtlassung parteipolitischer Taktik, diesen Gesetzen im Interesse unseres Landes zustimmen können. Und wenn das der Fall ist, erwarte ich, dass sie unterstützen.
Sehen Sie Projekte, die Ihnen besonders wichtig waren, wie das Deutschlandticket und die Generalsanierung der Bahn? Sehen Sie die in Gefahr? Sind da offene Baustellen, die jetzt noch in den verbleibenden Monaten beschlossen werden müssen, bearbeitet werden müssen?
Beim Deutschlandticket brauchen wir noch die Übertragung von Mitteln ins nächste Jahr. Das ist wichtig für die Länder. Das ist so ein Thema, das sollte auf jeden Fall verabschiedet werden. Aber niemand kann ein Interesse daran haben, dass die Aufgabenträger des ÖPNV am Ende finanzielle Lücken haben, nur weil man aus parteipolitischer Taktik sich der Unterstützung verweigert. Das sind Dinge, finde ich, die kann man gut gemeinsam verabschieden. Denn es sind ja auch CDU-regierte Länder beispielsweise oder auch Länder mit FDP-Regierungsbeteiligung, die darauf angewiesen sind, dass das Regionalisierungsgesetz oder die Änderung des Regionalisierungsgesetzes, darum geht es konkret, dieses Jahr noch verabschiedet werden kann. Und was die Sanierung der Bahn angeht, da ist es sehr, sehr wichtig, dass ein Minister sich weiter darum kümmert. Das kann ich ja nun tun, weil ich das Amt weiter ausübe. Und die finanziellen Mittel für die laufenden Verfahren, die sind vorhanden. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir bald auch dann einen Bundeshaushalt für 2025 bekommen. Ich werde alles tun, damit es nicht zu Verzögerungen kommt bei der Bahnsanierung, denn die duldet keinen Aufschub.
Viele in der FDP freuen sich über das Ende der Ampel. Was glauben Sie, ist das jetzt der ersehnte Befreiungsschlag? Werden die Wähler wieder zurückkommen und die FDP davon profitieren oder sind Sie da vorsichtiger und sehen das eher nicht?
Ich kann mich nicht freuen über das Ende einer Regierung, der die FDP angehört hat. Ich halte das für schwierig, so eine Freude zum Ausdruck zu bringen, zumal ich ja vorhin klar gesagt habe, man kann nach einer Neuwahl auch mit einer bösen Überraschung aufwachen und würde sich dann vielleicht wünschen, nochmal die Chance zu haben, in einer Ampel zu gestalten.
Sie meinen, dass die FDP zum Beispiel nicht mehr im nächsten Bundestag vertreten ist?
Daran hatte ich nicht gedacht, sondern dass Mehrheitsverhältnisse so sind, dass sehr schwierige Koalitionsverhandlungen drohen, man vielleicht eine lange Hängepartie hat und man sieht, dass das Land darunter wirtschaftlich leidet. Denn so ein Prozess, der jetzt vor uns liegt, Neuwahlen, danach sind ja keine klaren Verhältnisse. Zunächst einmal haben wir, wenn die Neuwahlen stattgefunden haben, nur ein Wahlergebnis, aber noch keine Regierung. Das heißt, wir verlieren schon sehr viel Zeit und wir haben nicht Zeit zu verlieren. Wir haben eine sehr große Herausforderung für unsere Industrie. Im Automobilbereich beispielsweise belasten uns die Zölle, die die EU-Kommission auf den Weg gebracht hat. Das kann zu gravierenden Problemen führen. In einer solchen Situation, jetzt das Land mit vorgezogenen Wahlen, mit Koalitionsverhandlungen zu fesseln, bedeutet, dass sehr wenig Präsenz von Regierungsmitgliedern und Politikern auf internationaler Ebene möglich ist. Wenn Sie sich alleine vorstellen, der Prozess von Koalitionsverhandlungen nimmt einen so stark in Anspruch, dass man kaum ein Regierungsgeschäft parallel betreiben kann. All diese Dinge kommen jetzt und das ist jedenfalls kein Geschenk für unser Land, sondern eine Belastung.
Nun sind Sie, um weiter regieren zu können, aus der FDP ausgetreten, aus persönlichen Gründen auch, aber da steckt ja auch mehr dahinter. Ist die FDP in der aktuellen Verfassung denn überhaupt weiter regierungsfähig, auch mit Blick auf die Neuwahl und weitere Koalitionen?
FDP ist regierungsfähig. Ich habe aber jetzt auch keinen Grund, eine rückblickende Bewertung abzugeben, was man hätte seitens der FDP besser machen können. Ich habe diese Dinge immer intern zum Ausdruck gebracht und ich glaube, dass bei künftigen Koalitionsregierungen alle gut beraten sind, wenn sie nicht in diesen Modus des öffentlichen Streitens zurückfallen. Streit wird sehr stark wahrgenommen. Konstruktive Ergebnisse werden sehr wenig wahrgenommen. Und so ist das entstanden, was wir jetzt haben, eine Regierung, die die Gesetze verabschiedet hat, die in sehr großem Maße Zustimmung finden bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das Deutschlandticket finden die Menschen gut. Die Bahnsanierung finden die Menschen gut. Und die steuerlichen Maßnahmen, die entschieden worden sind, finden die Menschen gut. Aber die Regierung finden sie komischerweise schlecht. Und das ist das Ergebnis der Situation, dass man den Streit quasi so gepflegt hat,
dass er die Regierungserfolge nahezu vollständig überlagert und in den Hintergrund gedrängt hat.
Herr Wissing, wir danken Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das Interview der Woche mit Verkehrsminister Volker Wissing, der nach dem Regierungsaus auch das Ressort Justiz übernommen hat. Schauen wir noch auf die Wetteraussichten. Samstag ist Suppentag, auch beim Wetter. Es bleibt grau und trüb. Zum Abend hin wird der Nebel wieder sehr dicht. Das bleibt auch in der Nacht so bei Tiefstwerten zwischen 6 und 2 Grad. Und auch morgen wieder Nebel, Nebel, Nebel bei Temperaturen zwischen 6 und 13 Grad. Und zum Wochenstart verzieht sich der Nebel dann. Dafür gibt es Regen bei höchstens 7 bis 11 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Ich bin Sarah Sassou. Danke fürs Einschalten. Hier übernimmt jetzt Jochen Marmit.